Heute habe ich mit Birgit Bachtitsch-Kunrath gesprochen. Sie ist seit dem Sommer aus der Karenz zurück. Ich habe ihr Fragen gestellt, die man einem Mann selbstverständlich nicht zumuten würde, etwa wie er mit der Doppelbelastung aus Job und Kinderbetreuung zusammenkommt. Da wurden zuletzt ja sogar die Führungsqualitäten einer Parteivorsitzenden angezweifelt. Birgit hat sich bei ihren Antworten kein Blatt vor den Mund genommen. Zuvor habe ich noch meinen nachhaltigen Kollegen Hans Holzinger zu einem Vernetzungstreffen von Repanet begleitet. In unmittelbarer Nachbarschaft der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen trafen sich Aktivistinnen und Aktivisten zum 4. österreichischen Vernetzungstreffen der Reparaturinitiativen, von denen viele auch unter der Bezeichnung Repair-Cafés bekannt sind. Hans referierte dort über Zukunftsperspektiven der Kreislaufwirtschaft. Wofür Repanet steht, haben wir uns zuvor von Maximilian Wagner erklären lassen.
Repanet ist das Reuse- und Reparaturnetzwerk Österreich, eine Interessensvertretung für großteils sozialökonomische Betriebe, die Vorbereitung zur Wiederverwendung betreibt, zum Beispiel Alttextilien sammeln oder alte Möbel, die aufbereiten und dann wieder verkaufen und somit Arbeitsplätze für benachteiligte Personen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt anbieten. Wir setzen uns für das Thema Reparatur ein. Es liegt in der Natur dieser Initiativen, dass sie sehr unabhängig und regional sind, und wir gehen jetzt von ungefähr 150 Initiativen österreichweit aus. Wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen von Reparaturinitiativen österreichweit. Wir treffen uns zweimal jährlich hier in Salzburg beim Bewohnerservice Lehen Taxham. Es geht darum, dass sich die Reparaturinitiativen vernetzen.
Salzburg hat eine Vorreiterrolle übernommen. Hier konnte das Repair-Café in Lehen, die wohl bekannteste Initiative, heuer das 5-jährige Jubiläum feiern. Andrea Hohenwarter war von Anfang an dabei und weiß, wie es dazu kam.
Das Repair-Café Salzburg war das erste Repair-Café in Österreich. Unsere jetzige Vizebürgermeisterin und damalige Integrationsbeauftragte Anja Hagenau hat einen Spiegelartikel gelesen über die Repair-Café-Bewegung in Holland. Und sie fand die Idee gut und hat wen gesucht, der das umsetzt. Und wir haben uns als Bewohnerservice der Stadt Salzburg dazu berufen gefühlt, einmal ein Angebot für die ganze Stadt zu setzen. Im Bewohnerservice Lehen in der Strubergasse 27a haben wir seit 2005 das stationäre Repair-Café. 61 Repair-Cafés und mobile Repair-Cafés haben wir in der Zwischenzeit 22 gehabt. Repair-Café, Café heißt deshalb, weil sich hier die Leute treffen und gemeinsam Kaffee trinken, dass sie beim Warten, während die Dinge repariert werden, sich austauschen können und auch soziale Beziehungen knüpfen können.
Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei natürlich ebenso willkommen wie Kundschaften, die etwas zur Reparatur bringen.
Das Repair-Café ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Wir haben begonnen mit 7 ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Mittlerweile haben wir zwischen 50 und 55 Ehrenamtliche, die alle engagiert und hochmotiviert bei der Sache sind. Ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin wird man, indem man einfach beim nächsten Repair-Café vorbeikommt und sich dazusetzt. Das ist ganz unkompliziert. Das Repair-Café ist ein Angebot der Stadtverwaltung. Daher findet man das Repair-Café der Stadt Salzburg natürlich auch auf der Seite.
Im Internet.
Wir bieten das stationäre Repair-Café zweimal im Monat an, jeden zweiten Montag und jeden vierten Dienstag. Wir haben 4 mobile Repair-Cafés im Jahr. Das nächste ist am 24.11. im Seniorenwohnhaus Itzling. Da braucht man sich nicht anmelden, aber bei den stationären Repair-Cafés muss man sich an einer Telefonnummer in Schloss Mirabell anmelden. Bei den stationären Repair-Cafés würde ich sagen, kommen zwischen 10 und 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 20 bis 25 Besucher und Besucherinnen, zusätzlich noch diejenigen, die Fahrrad reparieren wollen. Bei den großen mobilen Repair-Cafés kommen zwischen 80 und das höchste waren einmal 200 Besucher und Besucherinnen.
Was wird alles repariert?
Am häufigsten sind Elektrogeräte und elektronische Geräte, sprich Kaffeemaschinen, Staubsauger, Toaster, Mixer, Radios, Videos, Computer. Das sind also die häufigsten Dinge, die repariert werden, aber auch Fahrräder. Wir bieten ja auch einen Fahrradcheck an und kleine Näharbeiten. Für mich war das Kurioseste eine Kettensäge. Aber da gibt es natürlich unterschiedlichste Wahrnehmungen, was die Kuriosität betrifft. Wir hatten zum Beispiel mal eine uralte elektrische Zahnbürste aus den 50er Jahren. wo Techniker und Elektriker eine große Freude haben, ist, wenn sie ganz alte Plattenspieler, analoge Plattenspieler bekommen oder Plattenspieler, wo man nur Shellacks spielen kann.
Nicht nur in Salzburg wird heftig geschraubt, sondern auch weiter südlich. Aus Villach ist Renate Schlatter zum Treffen gekommen. Sie stellt sich und ihre Initiative gleich mal vor.
Ich bin die Obfrau vom Unruhestand aktiv. Und Unruhestand heißt, wir sind vorwiegend 50-plus Leute, die auf Arbeitssuche gewesen sind oder auf Arbeitssuche sind. Und wir waren auf der Suche nach Maßnahmen, wie man die Fähigkeiten jenseits von offiziell angeordneten Maßnahmen sichtbar machen kann. Und außerdem auch Wertschätzung, Gemeinschaftssinn, soziale Kontakte zu fördern bei Arbeitssuchenden 50+. Da haben wir das niederländische Projekt Repair Café entdeckt und haben gedacht, da sind ganz viele Dinge abgebildet, vom Kommunikation über die handwerklichen Fähigkeiten. Da wir als Seniorgeneration ja auch das ganze Reparieren gelernt haben, also in der Erziehung schon, dass man Kleidung gekauft hat, die angestrickt werden konnte oder verlängert werden konnte für die Kinder oder weitergetragen wurde, war das eigentlich bei uns schon vorhanden. Der Zuspruch, den das erste Repair-Café innerhalb der Bevölkerung von Villach gezeigt hat und bei den Medien angekommen ist, hat uns bestätigt, da weiterzumachen. Und vor 3 Jahren kam das Einkaufszentrum Atrio auf uns zu, ob wir nicht bei ihnen im Center ein Repair-Café machen wollen. Wir waren damals noch eine kleine Gruppe von 12 Leuten, jeder hat sein eigenes Werkzeug mitgebracht. Heute sind wir Gäste auf der Basis von Vertrauen, wir haben also keine Verträge mit dem Atrio und machen das also einmal im Monat seit 3 Jahren. 47. Repair-Café inzwischen hat stattgefunden. Wir reparieren 1000 Artikel pro Jahr oder Stücke im Jahr. Es ist also so, dass wir einen Zulauf haben, auch von denen, die mithelfen wollen. Wir sind heute 72 Aktive pro Repair-Café.
In Villach hat das Repair-Café nicht nur einen Servicecharakter. Renate Schlatter betont daneben auch die starke soziale und damit durchaus politische Komponente.
Uns ist es ganz wichtig, dass wir generationenübergreifend handeln. In unserem Repair-Café sind jetzt nicht nur die Pensionisten, die hier ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen, sondern wir haben auch junge Leute, die älteren Personen zeigen, wie ihr Smartphone funktioniert. Also auch ein Treffpunkt ist entstanden. Wir haben Frauen, die zum Beispiel ihre Männer zu Hause pflegen, für die dieser Tag, wo sie uns im Repair-Café helfen, ein Tag ist, wo sie Sozialkontakt haben, wo man auch sich einmal umarmt oder auch mal ein Gespräch Kontakt hat. Und das ist eigentlich das, was uns antreibt, dieser menschliche Aspekt, dass wir etwas verändern können, dass wir Bewusstsein bilden können, jenseits von Konsum, sondern wirklich, dass man sagt, wir handeln aus dem, was uns antreibt, was wir gelernt haben und was wir weitergeben können und was wir auch selber dazulernen können. Und wir denken auch in die Zukunft und haben jetzt auch Geräte, die wir sammeln, die weiter verschenkt werden, weil so viele Leute haben 3 oder 4 Föhn daheim, die irgendwie in den Schrank gekommen sind und brauchen tut man immer nur seinen Lieblingsföhn. Die Leute bitten wir, ihre Föhns zu uns zu geben und wir schenken es zum Beispiel an Jugendnotschlafstelle oder ans Frauenhaus oder solche Organisationen bekommen dann die übrigen Geräte. Also wieder in Umlauf gebraucht, auch ein Reuse-Aspekt, den wir weiter denken auch und weiter ausbauen wollen. Was uns ganz wichtig ist, wir haben das ja alles geschafft ohne irgendeine öffentliche Förderung. Wir sind auch in unserem Denken und Handeln nicht an irgendwelche Ketten gelegt. Manchmal sagen wir auch Dinge, die unbequem sind und darauf sind wir auch stolz, dass wir in der Gesellschaft eben nicht nur Mitläufer sind, sondern auch wirklich was bewegen können und wollen.
Zum Abschluss der wissenschaftliche Überbau zu alledem, geliefert von Hans Holzinger, und der Anlass für seinen Vortrag.
Ihnen etwas zu erzählen über die Chancen und Grenzen von Kreislaufwirtschaft. 100% Kreislaufwirtschaft wird es nie geben. Die hat es gegeben bei den Jäger- und Sammlerinnengesellschaften, weil die haben von und mit der Natur gelebt. Wirtschaften bei uns heißt Stoffe verbrauchen. Menschliches Wirtschaften bedeutet Kolonialisierung der Natur. Was möglich ist, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, da gibt es mehrere Strategien, Produkte länger zu nutzen, Dinge wiederzuverwenden, weiterzugeben, Stichwort Secondhand, Dinge zu reparieren, weniger zu kaufen, mit weniger zu leben. Mein Kollege Nico Pech sagt, reich ist nicht, wer möglichst viel hat, sondern möglichst wenig braucht.
Worin liegen die Chancen und Hürden fürs Reparieren?
Derzeit sind Produkte häufig so gemacht, dass sie nicht reparaturfähig sind. man keine Ersatzteile bekommt, das Zeug eigentlich verschweißt ist und dass Dinge häufig so produziert werden, dass sie eine begrenzte Haltedauer haben. Man könnte zum Beispiel Waschmaschinen so bauen, wenn die Trommel besser wäre, dass das Gerät länger hält. Was wären Möglichkeiten, politisch neue Rahmenbedingungen zu setzen? Das eine ist, die Rücknahmegebühren für Altgeräte zu erhöhen. Zweitens, die Rohstoffe mit Steuer zu belegen. Dann wird es auch attraktiver, Dinge länger haltbar zu machen und auch zu reparieren. Es wird von der EU jetzt vorgeschlagen, Reparaturlogos zu entwickeln, auf denen eben auch gleich erkennt, dass dieses Gerät ist reparaturfähig. Was auch diskutiert wird, werden längere Garantiefristen, entweder gesetzlich vorgeschrieben oder zumindest, dass es ein Bonus ist, wenn man sagt, dieses Produkt hält nicht nur hat 2, sondern hat 4 oder 5 Jahre Garantie.
Welche Varianten der sogenannten Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft, gibt es zurzeit?
Was auch über den zweiten Arbeitsmarkt betrieben wird, Second-Hand-Läden, für Textilien, aber auch für Möbel. Da gibt es von der Caritas, von TAO ist eine Organisation in Salzburg, die Dinge sammeln und dann wiederverwerten. Was nur ein spannender Aspekt ist, dank Internet gibt es mittlerweile Plattformen, wo sich sozusagen Reparaturfans austauschen, geben sie gegenseitige Tipps, wie man was repariert, Ersatzteile findet. Ich kenne nur eine Plattform, die heißt jetzt Fixit. Da ist etwas Neues im Entstehen.
Nun zu meiner Kollegin Birgit Bachtitsch-Kunrath. Sie hat 2 akademische Abschlüsse, ein Doktorat in Politikwissenschaften, einen Master in European Studies und 2 kleine Kinder.
Ich war bei beiden Kindern 14 Monate in Karenz. Das ist deswegen gut gegangen, weil ich immer Arbeitgeber gehabt habe. Früher war es die Uni, jetzt eben die Robert-Jung-Bibliothek, die da sehr entgegenkommend ist und sich da wirklich ans Gesetz hält und wo es keine beruflichen Nachteile aus der Karenz gibt. Das muss ich deswegen dazu sagen, weil ich das mittlerweile schon sehr oft beobachten durfte bei Freundinnen in der gleichen Situation, die nicht solche Arbeitgeber haben, die in der Privatwirtschaft sind und wo man wirklich konkrete Nachteile daraus hat. Es ist natürlich so, dass man mit 2 kleinen Kindern daheim, beide unter 5, man ist weniger flexibel, man kann weniger arbeiten, man ist müder, man hat oft sehr schlechte Nächte und man tappt in die Teilzeitfalle. Und in meinem Fall, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mehr als 20 Stunden arbeite, weil ich nicht wüsste, wie. Es ist natürlich irgendwo ein kulturelles Problem, weil Hauptteil der Sorgearbeit mache ich und nicht mein Mann. Und das hat jetzt nicht einmal den Grund, dass er so eine großartige Karriere hätte oder so, was immer die Standardausrede ist. Das hat sich einfach so ergeben. Und man denkt halt immer so nach, warum ergibt sich das so? Ja, es ergibt sich tatsächlich so, aber bei jeder Frau irgendwie. Das durchbricht man nicht und es leidet schon die Karriere drunter. Wenn du nur 20 Stunden die Woche arbeiten kannst, arbeitest du halt nicht 40. Da fehlt dann was. Und es tut mir auch leid, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Das heißt, Frauen sind nicht nur in der Politik unterrepräsentiert, sondern auch in der Forschung beispielsweise oder
ja,
auf der Uni.
Das ginge nicht mehr. Das sage ich deswegen, weil ich ja selber 5 Jahre an der Uni war als Uni-Assistentin. Natürlich gibt es Frauen in der Forschung, die Kinder haben, aber das ist selten und eine Gratwanderung, weil das, was an die Forschung abverlangt, das sind nicht 40 Stunden die Woche, das sind eigentlich 60 Stunden die Woche, weil man so unter Druck ist, dass man in diesem extrem kompetitiven internationalen Umfeld mithalten kann. Ja, man kann schon kleine Kinder haben und so viel arbeiten, aber dann hast du halt keine Familienzeit mehr. Dieser Bullshit mit Quality Time. Bei mir ist es nicht so, dass die Zeit, wenn ich mit den Kindern daheim bin, Quality Time ist, weil dann gibt es einen Haushalt und dann schreit ein Kind und dann schreit das nächste Kind und dann gackt ein Kind und das wird uns so verkauft. Arbeit für und dann dafür, wenn es daheim seid, habt super Freizeit, das stimmt eigentlich nicht. Dieses Hauptverdienermodell ist furchtbar. Ich würde gern 30 Stunden arbeiten, das geht aber nur, wenn mein Mann auch 30 Stunden arbeiten würde. Und da sind wir jetzt wieder beim Kulturwandel. Den Männern wird es ja von den Unternehmen weniger zugestanden als den Frauen. Also ich kenne eine Reihe von Männern, die Teilzeit geben wollten, wo der Arbeitgeber sehr verständnislos reagiert hat. Also das ist einfach noch nicht da, dass Männer auch Sorgearbeit übernehmen.